Weißt du schon? Die Arbeitswelt und Jobs ändern sich. Neue Skills schaffen Entwicklungsmöglichkeiten für dich. Durch das Erlernen neuer Kenntnisse verschaffst du dir ein geiles Gefühl. Denn Wissen macht stark, resilient, schlau und glücklich. Wir, die Haufe Akademie, begleiten dich dabei mit einem umfassenden Weiterbildungsprogramm. Nimm deine Zukunft selbst in die Hand und suche dir aus über 2300 Themen dein passendes Haufe Akademie-Angebot. Denn Weiterbildung wirkt und du kannst gechillt sagen, ich weiß.
Ja, und das ist ja irgendwie, finde ich, auch das unglaublich Tolle an unserem Schachsport, dass es ja wirklich für alle Menschen ist. Also das haben wir in sonst ja keiner Sportart und da können wir echt Werbung machen in der Welt des Schachs. Ne? Bei uns sitzen Menschen von 6 bis 99 am Brett, zum Teil auch exakt genau diese Kombination gegeneinander und auf jedem Niveau. Und jeder Mensch kann auf seinem Niveau, glaube ich, tatsächlich wirklich Spaß haben, Aha-Momente erleben und besser werden im Schach. Und das ist also ein begeisternder Sport, finde ich, den wir hier haben in der Welt des Schachs, wo sich, ja, wo jeder seinen Weg findet, wo sich jeder einordnen kann. Und das, finde ich, ist ganz toll.
Hier ist Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 188. Episode des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse, ich mag Schach und ich interviewe in diesem Podcast Schachspieler, Schiedsrichter, Lehrer und Funktionäre. Ja, und am besten ist es natürlich, wenn eine Person all diese Eigenschaften in sich vereint. Und davon gibt es, glaube ich, gar nicht so viele, aber einer davon ist heute mein Gast. Und zwar ist das Carsten Haase. Viele Grüße nach Berlin. Hallo Carsten.
Ja, hallo Michael. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ja, wir haben einige Gesprächsthemen bereitstehen, aber einen Fokus wollen wir auf ein besonderes Schachturnier legen, das du in Kürze mitorganisieren wirst. Und zwar ist das das erste Berlin U25 Open. Vielleicht, ja, führst du uns erstmal durch die Fakten durch, wann und wo dieses Turnier dann stattfindet.
Ja, sehr gerne. Das ist also ein Turnier von dem Schachverein Königsjäger Südwest e.V. hier in Berlin, bei dem ich auch Mitglied bin und findet jetzt Ende Oktober, 23. bis 29. Oktober in diesem Jahre 2023 das erste Mal statt. Soll jetzt jährlich stattfinden, aber das ist halt die erste Durchführung von diesem Schachturnier. Es hat auch einen Untertitel, nennt sich Rainer Radke Memorial. Hintergrund ist, dass das Turnier einen nicht ganz unbedeutenden Preisfonds stellen kann, aufgrund einer Situation der Erbschaft, die wir hier als Verein erhalten haben. Ja, und deswegen ist das wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Munde, dieses Turnier, und deutschlandweit schon ein wenig bekannt geworden, bevor es überhaupt das erste Mal durchgeführt wird.
Ja, ihr habt da auf jeden Fall gutes Marketing schon betrieben. Jetzt sagst du, Start ist am 23.10. Ich hoffe, den Podcast kriegen wir noch rechtzeitig raus. Sind die Teilnehmerlisten denn schon voll oder kann man sich noch anmelden?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage zum jetzigen Zeitpunkt. Heute ist ja ein paar Tage noch vor dem Turnier. Wir haben die Wartelisten eröffnet für das A und B Open zumindest. Im C Open haben wir noch sehr viel Platz, da ist das gar kein Problem. Allerdings fürs A und B Open laufen wir zurzeit mit Wartelisten, weil nicht alle Angemeldeten bereits Geld überwiesen haben. Und ja, wir dürfen ja nicht über 230 kommen an der Stelle. Ein paar Restplätze haben wir noch, die werden aber eher jetzt individuell zugeteilt.
Die Begrenzung auf 230, kommt die vom Raum her oder worin liegt da der Grund?
Genau, wir wollten jetzt tatsächlich bei der ersten Durchführung nicht zu groß greifen und eigentlich eher das Ganze etwas kleiner gestalten. Nun gut, kleines relativ, es wird doch eher schon also ein größeres Turnier. Die Begrenzung, würde ich sagen, kommt im Wesentlichen von der Tischsituation an dem Ort, wo wir spielen. Es müssen ja doch Schachtische sein, die nicht zu klein sind. Und wir spielen ja im Beethoven-Gymnasium in Berlin-Lankwitz und dort haben wir einmal einen Gang durch die gesamte Schule gemacht und abgezählt, welche Tische finden wir in Ordnung, welche sind zu klein, und dann kamen wir hier auf diesen Zahlenwert.
Okay, und du hast mir im Vorfeld auch geschrieben, dass The Big Greek alias Georgios Solaitis oder umgekehrt, dass er das Turnier als krass bezeichnet hat. Was ist denn so krass an dem Turnier?
Ja, ich hatte mit ihm gesprochen im Rahmen einer Veranstaltung der Deutschen Schachamateurmeisterschaft und na, krass ist vermutlich an der Stelle tatsächlich die Kombination, dass wir einen Preisfonds haben, der ja nun wirklich nicht klein ist und dass es eben nur für Spielerinnen und Spieler unter 25 ist. Das heißt, jemand, der 1997 oder eher geboren ist, durfte sich halt nicht anmelden. Und die jungen Talente in Deutschland und ja Europa muss man ja erweitern, zum Teil sogar darüber hinaus, zieht das daher natürlich schon an. Wir haben mittlerweile im A-Open über 50 Titelträger angemeldet und das sind, wie gesagt, alles Menschen, die 1998 oder später, das heißt, geboren sind. Das heißt, dass die ja höchstens 25 Jahre alt sind und das ist wirklich eine ganz besondere Situation, die man so sonst sicherlich nicht hat.
Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen mehr über diesen Rainer Radke, der das ermöglicht hat. Wer war er und was meinst du, was hat ihn bewogen, einen Großteil seines Vermögens oder ja, ich weiß nicht wie viel an euren Verein zu übertragen?
Ja, also Rainer Radke war wirklich langjähriges Vereinsmitglied bei den Schachverein Königsliga Südwest e.V. Er war auch schon dabei, als ich dazu kam. Tatsächlich bin ich erst im Jahre 2010 Mitglied bei den Königsjägern geworden und da habe ich ihn die ersten Jahre in meiner Mitgliedschaft dann auch kennengelernt. Er war dort ja wirklich wöchentlich bei den Spielerabend anwesend und ja, hat sich auch immer um die Kinder und Jugendlichen gekümmert und das war ihm wirklich ein besonderes Anliegen. Er hat Training gegeben für Kinder und Jugendliche, das auch kostenlos angeboten. Man muss sagen, es lag ihm am Herzen, auch die Kinder und Jugendlichen schachlich zu verbessern, dass die also vorankommen. Und das hat ihm wirklich Spaß gemacht zu sehen, wie dann die Kinder und Jugendlichen Erfolge erzielten und ja, besser geworden sind. So, das war so sein Anliegen, würde ich mal sagen.
Und deswegen auch die Begrenzung auf U25. Hat er das schon verfügt oder habt ihr das jetzt beschlossen, weil er sich immer für die Jugend organisiert hat oder wie kam diese U25-Turnier-Idee zustande?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass das eine Vorgabe tatsächlich im Testament war, dass es also ein Turnier sein soll, was für, ja, ich sag's mal allgemein, die Jugend in Anführungszeichen der Schachwelt durchgeführt werden soll. Wir haben jetzt die letzten Jahre auch zum Teil eine recht erfolgreiche U25-Mannschaft in unserem Verein gehabt. Es gibt dort ja immer dieses U25 Open auch bei den sonstigen Jugendmeisterschaften und deswegen war das so die ja, natürliche Grenze von dem Alter, für das dann dieses Turnier hier angeboten wird. Ja.
Jetzt ist so ein Turnier natürlich eine großartige Sache, aber hätte es nicht auch vielleicht die Möglichkeit gegeben, das Geld, ja, ich sag mal, nachhaltiger auszugeben, weil so Preisgeld, das ist ja weg, wenn man es ausgeschüttet hat, ne? Aber wenn man zum Beispiel jetzt massiv in Jugendtraining investiert oder in Infrastruktur, wie zum Beispiel ein eigenes Vereinshaus oder so, dann hätte man doch längerfristiger was davon, oder?
Ja, ein wenig eine akademische Frage, denn ja, wie heißt es so schön, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Tatsache ist nun mal, dass das Testament so lautet, wie es lautet. Und da kann man dann an der Stelle ja nichts drehen. Also das ist sehr eindeutig.
Ja, aber nachhaltig in dem Sinne, dass es nicht nur eine Ausgabe wird, sondern mehrere Ausgaben, also das ist gesichert.
Ganz genau. Das ist gesichert. Der Preisfonds, den wir dieses Jahr haben, der ist jetzt nicht festgeschrieben. Das heißt, der wird nicht jedes Jahr so sein. Das kann durchaus leicht wechselnde Größenordnungen von Jahr zu Jahr haben. Aber es ist gesichert, dass das der Preisfonds ist, mit dem wir auf Dauer wirklich nicht nur für die nächsten paar Jahre ein Turnier durchführen könnten. Man wird natürlich sehen, wie sich das alles so entwickelt, wie das ankommt, wie der Verein das möchte. Aber tendenziell darf das und soll das gerne auf Dauer durchgeführt werden.
Und habt ihr im Verein genug Leute, die so ein Turnier auch stemmen? Weil also so ein Turnier auszurichten in der Größenordnung, das macht man ja nicht einfach so. Da braucht man ja erfahrene Helfer und Organisatoren. Habt ihr da genug Personal oder habt ihr Unterstützer irgendwie?
Ja, also tatsächlich im Wesentlichen, den darf ich hier an der Stelle sicherlich auch mal erwähnen, ist also Jonathan Born, der Cheforganisator, ja, wenn man das so formulieren darf. Der ist FIDE-Schiedsrichter und ansonsten auch hauptberuflich in dem Bereich Gaming so ein bisschen unterwegs. Ich persönlich bin ja internationaler Schiedsrichter, auch in dem Verein Mitglied und habe schon andere, ja, an vielen anderen größeren Turnieren teilgenommen. Und da kam also bei uns beiden die Erfahrung zusammen. Wir beide haben jetzt im Wesentlichen die Gesamtorganisation im Vorfeld gemacht. Natürlich ist das Team noch größer. Es gibt den Vereinsvorstand, es gibt die Leute, die sich dort um die Kasse kümmern und anderes. Das ist schon völlig klar. Ansonsten hat der Verein auch mit einem ähnlich großen Turnier schon Erfahrung. Der sogenannte Königsjäger Frühling, den haben wir 2014 durchgeführt. Es war auch ein großes Turnier hier bei uns im Bezirk in Steglitz-Zehlendorf von Berlin. Damals waren wir im Rathaus von Zehlendorf und hatte der Bezirksbürgermeister hier die Schirmherrschaft übernommen. Bezirk in Berlin hört sich immer so komisch an, so klein an. Also wer es nicht weiß, das ist so eine Großstadt von 300.000 Einwohnern ungefähr, Steglitz-Zehlendorf alleine. So. Und ja, natürlich brauchen wir auch noch weitere Helfer und wir haben auch schon Zusagen von Helferinnen und Helfern bekommen, von Eltern der Kinder und Jugendlichen bei uns zum Teil im Verein, von anderen Mitgliedern. Denn ganz klar ist, das stimmt, dass man ohne Helfer und ohne eine Organisation im Hintergrund so etwas natürlich nicht durchführen kann.
Ja, so komfortable Situation auf jeden Fall, in der ihr da seid. Du hast vorher erwähnt, dass ihr ein starkes Teilnehmerfeld habt, gerade im A-Open. Sticht da irgendjemand aus deiner Sicht hervor? Auf wen freust du dich besonders?
Ui, schwierig. So Einzelnamen zu nennen ist immer so eine Sache. Also tatsächlich haben wir zurzeit also auch schon 5 internationale Großmeister angemeldet, die aus anderen Ländern kommen. Ich freue mich eigentlich aber ganz ehrlich auf jeden, der da kommt. Wir haben dieses Turnier für die Jugend der Schachwelt in diesem Sinne organisiert. Und natürlich durfte ich schon einige kennenlernen, auch in Düsseldorf zum Beispiel gerade bei der Team-WM Ende August waren auch 2 der Großmeister, die jetzt aus Polen zum Beispiel kommen, dort bei der WM dabei. Und dort habe ich diese beiden schon kennengelernt und auch andere. Aber es geht um die Förderung und Unterstützung wirklich des Schachspiels an sich unter den jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Und wenn wir dort eine Veranstaltung zustande bekommen, wo sich die Schachjugend unter sich treffen kann, wo viele Top-Leute wirklich miteinander ins Gespräch kommen können, dann ist, denke ich, das Ziel voll erreicht. Und das sieht, wenn man sich die Anmeldung derzeit anschaut, so aus, als ob das klappen wird. Das freut mich eigentlich insgesamt am meisten.
Ja, einen Polen hast du genannt. Ich habe hier die Meldeliste auf, also die kann man auf eurer Homepage anschauen. Und da ist dieser Pavel Tetzlaff. Und das ist doch der da vom Stuhl gefallen ist mal bei diesem. Kennst du dieses Video?
Ich kenne dort ein Video auf YouTube, ja, es ist mir bekannt und ja, das ist die Person, um die es geht. Das ist
ja. Okay, ja. Also das verlinke ich natürlich mal, das ist witzig. Der hat sich so in Rage aufgeregt über einen vermasselten Zug, dass er dabei vom Stuhl gefallen ist. Aber ja, ich glaube, er hat es mit Humor hinterher über. Ja. Mit Humor aufgenommen.
Auf jeden Fall.
Ein interessanter Junge ist mir aufgefallen auf der Meldeliste, den würde ich gerne ansprechen. Und zwar nicht nur, weil er nur ein paar Kilometer von mir entfernt wohnt, sondern weil er auch so interessant ist. Und zwar an 30 momentan gesetzt bei euch, aber vielleicht wird er ja positiv überraschen. Christian Glöckler.
Ja.
Bei mir hier im Skript steht er mit 2 Ö, weil die Autokorrektur von Word aus Glöckler Glöckler macht, wegen Harald Glöckler.
Okay, ja.
Witzig. Aber was ich eigentlich fragen wollte, kennst du ihn ein bisschen? Der ist ja gerade mal 11 und schon über 2300 Elo. Also sicher ein interessanter Junge, oder?
Auf jeden Fall. Man könnte so einige tatsächlich durchgehen, die hier sind, die schon Top-Titel errungen haben, die schon Meistertitel geschafft haben. Er war ja gerade auch, glaube ich, auf der deutschen Homepage des Deutschen Schachverbandes in Richtung EM ja aktiv und sehr erfolgreich unterwegs. Ja, unglaublich. Also ich denke, er wird sich stark behaupten, ne, an 30 gesetzt, aber er ist sicherlich auch einer derjenigen, die da also nach oben gucken und ihren Setzlistenrang verbessern wollen. Ich hatte letztens vielleicht ganz interessant mit einem anderen Spieler hier mal Kontakt, der auch hier auf der Liste ist. irgendwo im Bereich 80 unterwegs ist und er meinte, das ist unglaublich. Also sonst ist er bei Jugendturnieren immer in den Top 3 oder sowas und hier muss er jetzt schauen, wie er sich behaupten wird. Das sind ja alles junge Menschen, die im Normalfall wirklich tendenziell mit ihrem Rating eher unterbewertet sind und nicht überbewertet sind. Und ja, da wird es ja für einige schwierig werden, ne, zu bestehen. Das ist wohl, glaube ich, ganz normal. Aber andere, so wie zum Beispiel Christian Glöckler, wollen trotzdem natürlich Gas geben und wollen ja vielleicht ja sogar Richtung IM-Normen dann gucken.
Deine Rolle, du sagst es schon, du bist Mitorganisator. Bist du auch Schiedsrichter dort oder was mal oder habt ihr externe Schiedsrichter sozusagen?
Genau, also weil das jetzt mein Verein ist, bin ich mit im Organisationsteam dabei. Meine Hauptaufgabe in diesem Bereich ist tatsächlich, dass ich Hauptschiedsrichter des Turnieres bin. Wir haben weitere Schiedsrichter, wir sind ein Schiedsrichterteam von 8 Leuten. Und ja, da bin ich Hauptschiedsrichter und während des Turniers ist das dann sicherlich meine ausschließliche Aufgabe, sodass ich dann ja, dort unterwegs bin und wenn dort vor Ort noch was organisiert werden muss, Jonathan Born sicherlich, der dann auch Ansprechpartner sein wird.
Was mir noch aufgefallen ist auf der Homepage, ihr habt neben Rainer Radke, der ja das finanziert hat, noch einen Sponsor, Chessable. Also vielleicht kennen die meisten Chessable, da kann man eben so Eröffnungen trainieren oder auch Kurse, Videokurse kaufen oder Bücher, die dort umgesetzt werden in ja, so Übungseinheiten. Was haben die für eine Rolle? Sind die zusätzlicher Sponsor oder gibt es Kurse zu gewinnen oder genau. Wie läuft das?
Ja, also wir haben sichergestellt, dass wir das komplette Turnier alleine stemmen können und als das dann alles in ja, Sack und Tüten war, wie man das wohl gesagt hat, haben wir halt immer so geschaut, was geht vielleicht noch und da haben wir Chessable tatsächlich für uns gewinnen können, dass wir dort eine ja, kleine Kooperation, kann man es nennen, ein Sponsoring haben für das C-Open. Also das ist ausschließlich so, dass das für die Spielerinnen und Spieler mit Ratingzahlen unter 1300 ist dort im C-Open. Und wir haben dort also jetzt Gutscheine und Kurse von Chessable im Gesamtwert von über 2200 Euro für die Plätze dort in diesem C-Open. 16 Kategoriepreise, 10 Hauptpreise und ja, so teilt sich das auf. Wir wollten, dass wir ja vielleicht auch mit einem Blick in die Zukunft auch eben zeigen, dass wir auch offen sind für weitere Sponsoren und zusätzliches Management an der Stelle vielleicht auch. Aber jetzt erstmal nur hier das Sponsoring.
Hallo liebe Zuhörer, hier ein paar Zwischentöne. Die Chessboards Association hat unter dem Schlagwort Chessboards Akademie 12 spannende Live-Vorträge zusammengestellt. Die beginnen am 14. November und enden am 13. Februar 2024. Und ich habe die Ehre, tatsächlich diesen Reigen zu beginnen und werde am 14.11. um 19.30 Uhr vortragen zu dem Thema Schachressourcen im Internet. Im Wesentlichen Ressourcen zur Verbesserung. Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro pro Seminar oder 35 Euro für alle 12 Termine. Anmeldungen sind möglich per E-Mail bei akademie@chessport.eu. Nummer 2, es gibt nach wie vor 10% Rabatt auf Kurse der Schachakademie Chessimi. Ihr verbessert euch dadurch nicht nur selbst im Schach, wenn ihr diese Kurse kauft und auch durcharbeitet natürlich, sondern ihr unterstützt dabei auch Schachgeflüster. Nummer 3, mein Schachbuch, der Schachbooster, wird im Februar 2024 erscheinen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auf die unverbindliche Warteliste setzen unter schachgeflüster.de/schachbuch. Das war's schon, viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Ja, also ich weiß nicht, haben wir zum Turnier noch was zu sagen? Sonst würde ich überleiten in deine Schiedsrichterrolle. Oder gibt es noch einen wichtigen Punkt dazu? Außer ja, euch Glück zu wünschen sozusagen.
Ja, ich bin gespannt. Wir hoffen, ein tolles Turnier anbieten zu können für die jungen Menschen. Wir werden Streamings ermöglichen. Das ist ja unter den jungen Leuten auch tendenziell etwas, was mehr und mehr im Kommen ist und was genutzt wird. Sodass man vielleicht auf Twitch, YouTube und woanders dann auch was sehen kann. Wir haben allein jetzt also 4 Teilnehmer im A-Open, die dort ein Streaming machen werden. Und das wollen wir gerne auch anbieten. Und ja, dann kann man uns ja vielleicht also online, wenn man nicht vor Ort sein kann, online wenigstens mal in den Turniersaal reinschauen.
Okay, also das ist ja ein guter Hinweis, in den nächsten Tagen dann ab dem 23. Mal. Auf Twitch wahrscheinlich wird das dann sein, oder?
Ich gehe davon aus, ja, genau.
Ja, genau. Okay, ja, sehr schön. Dann drücke ich euch die Daumen und dann lass uns doch mal das Thema Schiedsrichter nochmal genau anschneiden. Also ich glaube, du bist internationaler Schiedsrichter. Wie ist denn da so das mit diesen, also ist ja wie bei den Spielern irgendwie, ne? Mit Großmeister und internationaler Meister und so, da gibt es doch auch so Ränge beim Schiedsrichter, oder? Wo bist du denn da angesiedelt und was gibt es da so für Hierarchien sozusagen?
Ja, da gibt es sowas, aber nicht so. Also ein Großschiedsrichter gibt es da also tatsächlich nicht. Nein, also auf FIDE-Ebene, also auf der Ebene des Weltschachverbandes gibt es eigentlich nur drei Stufen. Der Einstieg ist dieser National Arbiter, das ist also eine Schachföderation, jemanden, der FIDE als Schiedsrichter meldet, dass man ELO-gewertete Turniere machen kann. Wenn man dann noch Prüfungen besteht, Normenturniere macht, dann kann man FIDE-Arbiter werden. FA ist dort die Abkürzung. Manchmal im deutschsprachigen Raum nennt sich das auch FSR für FIDE-Schiedsrichter, aber ich glaube FA international ist üblicher. Als FIDE-Arbiter kann man also auch dann Turniere leiten oder leiten ist die Formulierung, wo Spieler Normen machen können, also wo es IM-Normen und GM-Normen für Spieler zu erspielen gibt. Und wenn man dann weitere, ja, größere Turniere mit gewissen Anforderungen als Schiedsrichter hat, kann man weitere Normen erwerben, um dann auch International Arbiter zu werden, also der internationale Schiedsrichter auf Deutsch, der IA. Und das sind die drei Stufen, weiter nach oben geht es nicht. Es gibt dann, wenn man genauer hinschaut, noch innerhalb der internationalen Schiedsrichter Klassen von also A, B, C, D oder umgekehrt. Man fängt immer als D-Schiedsrichter an und kann aufsteigen zu C, B und A. Und das war's dann, ja. Das ist das Schiedsrichtersystem auf Weltschachverbandsebene. Aber wenn man anfängt, fängt man natürlich hier in Deutschland an, zumindest wenn man hier in Deutschland ist. Und da gibt es natürlich noch das deutsche Schiedsrichtersystem quasi darunter.
Okay, und wo fängt, oder ja, vielleicht kannst du das einfach mal skizzieren. Also ich glaube, als regionaler Schiedsrichter fängt man an oder so, aber du weißt es besser.
Ja, kann ich kurz erläutern, aber da ist die genaue Antwort, das kommt drauf an. Also es kommt ein wenig drauf an, in welchem Landesverband man lebt oder eben als Spieler tätig ist, in welchem Verein man ist, weil der Deutsche Schachbund hier eine ja eigentlich nur zweistufige Schiedsrichtersituation anbietet, aber eine dreistufige Schiedsrichtersituation für die Landesverbände möglich gemacht hat. Ich mach's mal konkret. Es gibt den Verbandsschiedsrichter, das ist die erste Stufe, aber den haben halt nicht alle Bundesländer. Ich bin hier in Berlin, wir in Berlin haben ihn und ich bin ja hier auch der Schiedsrichterreferent im Landesverband Berlin, das heißt, ich bilde tatsächlich diese Verbandsschiedsrichter auch aus. Die benötigen wir in der sogenannten BMM, in der Berliner Mannschaftsmeisterschaft. Das ist ja so das Hauptturnier der Mannschaften in Berlin, wo die Vereine konkurrieren, sage ich mal. Und dann erst danach kommt der RSR, also der regionale Schiedsrichter, der allerdings, wie du es gesagt hast, in einigen Landesverbänden tatsächlich der Einstieg ist. Ja, und dann gibt es, wenn man RSR ist, kann und wird aktuell der Deutsche Schachbund einen der FIDE melden als sogenannten National Arbiter. Aber unabhängig davon gibt es in Deutschland also noch die dritte Stufe nach dem RSR und das ist der NSR, also der nationale Schiedsrichter. Das ist die höchste Stufe des Deutschen Schachbundes und ja, sorgt bei einigen immer für etwas Irritation. Darf man halt nicht übersetzen, weil der National Arbiter der FIDE ist halt nicht der nationale Schiedsrichter in Deutschland. Ah, das ist der einzige Punkt, der manchmal etwas irritiert. Es reicht halt, in Deutschland regionaler Schiedsrichter zu sein, um bei der FIDE als National Arbiter gemeldet zu werden.
Okay, interessant. Aber was ich mich frage, was bewegt einen denn, Schiedsrichter zu sein? Oder wie, ja, vielleicht umgekehrt, mit welchem Argument würdest du es den Hörern empfehlen, so einen Schiedsrichterkurs zu machen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch so ein bisschen ein undankbarer Job ist. Oder sehe ich das falsch?
Es erscheinen mir zwei Fragen zu sein, die du gestellt hast. Das eine ist, wie kann man Leute in die Schiedsrichterkurse bringen? Da würde ich ein Zitat bringen wollen von einem ehemaligen Präsidenten hier des Berliner Schachverbandes. Und das ist der Christian Kuhn, der hat mal gesagt, na, die genauen Regeln Die genauen Regelkenntnisse sind für einen Spieler durchaus 100 DWZ-Punkte wert. Weil es immer wieder doch in Partien Situationen gibt, wo man sich ja, aus einem halben Punkt einen ganzen Punkt retten kann oder aus einer Verlustposition ins Remis sich retten kann und so auf Dauer betrachtet ist das 100 DWZ-Punkte wert, wenn man genau weiß, wann man was zu tun hat. Und die Erfahrung zeigt, dass das tatsächlich gar nicht immer alle Spieler wissen.
Also so Remis reklamieren richtig oder so, ja, oder was sind da so Beispiele? Genau.
Ja, also ganz bekannt, also für mich bekannt, weil also das war ein sehr deutlicher Fall, den ich mal hatte im Kränke Open 2019. Ja, da war ein Großmeister, der wollte Remis, dreifache Stellungswiederholung beantragen. Tatsächlich war die dreifache Stellung wohl auch auf dem Brett. Allerdings hatte er seinen Zug durchgeführt, hat die Uhr weggedrückt. Das heißt, der Gegner war am Zug. Und da musste ich ihm sagen, weil er gar nicht mehr am Zug war, na, dass er gar nicht antragsberechtigt ist. Also hätte er in der Situation zum Beispiel, selbst als Großmeister, ja, das betrifft also auch wirklich bessere Spieler, die genauen Regeln gewusst, wie es geht, na, hätte er die Partie Remis gehabt. So hat er sie dann tatsächlich verloren, weil der Gegner daraufhin natürlich sofort einen anderen Zug gemacht hat. Und ja, am Ende hatte der Gegner tatsächlich noch gewonnen.
Okay, das war die eine Frage.
Genau, die zweite Frage, also ist bei mir als zweite Frage angekommen, was mich dazu gebracht hat, Schiedsrichter zu werden oder was man als Motivation bekommen kann. Und das ist bei mir durchaus etwas anders gewesen, weil ich ja als Lehrer tatsächlich begonnen hatte, im Bereich Schach aktiv zu sein. Also es begann bereits in meinem Referendariat. Ich hatte eine Schach-AG übernommen im Referendariat. Das war in einem Gymnasium in Neukölln. Und habe dann, als ich dann auf meine jetzige Schule gekommen bin, nach dem Referendariat auch gleich eine Schach-AG eröffnet und habe halt festgestellt, dass es da durchaus helfen kann, mal ja die genauen Schachregeln zu kennen als Lehrer, als Schachlehrer, als Trainer, als, wie ich es also war, eigentlich ganz normaler Lehrer an einem Gymnasium, der zusätzlich freiwillig halt eine Schach-AG angeboten hat. Und das war bei mir der Grund, warum ich tatsächlich mal einen ersten Schiedsrichterkurs gemacht habe. Das war schon lange her, das hieß damals noch anders. Da hieß der Einstieg Turnierleiter und nicht Verbandsschiedsrichter wie heute. Und ja, da bin ich das erste Mal wirklich auf diese Schachregeln auf einem ganz anderen Niveau gestoßen. Damals der internationale Schiedsrichter Martin Sebastian, der den Kurs gemacht hat. Und da kriegt man sowas mal ganz anders mit von so einem erfahrenen Schiedsrichtern und Leuten, die echt schon viel durchgemacht haben, auch große Turniere, dann das mal dargestellt zu bekommen. Da relativiert sich das alles und stellt sich mal so auf der Metaebene alles dar, was man so als Spieler sonst im Alltag ja gar nicht mitbekommt.
Und in Dortmund, da haben wir uns, ja, gesprochen haben wir nicht, aber ich habe dich zumindest gesehen bei den 50. Schachtagen und da warst du stellvertretender Hauptschiedsrichter. Ist das nochmal eine zusätzliche Verantwortung im Vergleich zum normalen Schiedsrichter? Also was kommt da noch dazu?
Ja, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie ein Schiedsrichterteam in einem großen Open, in einem großen Turnier funktioniert und wie das sich die Aufgaben unter sich verteilt oder eingeteilt hat. Also machen wir das mal ganz konkret. In Dortmund ist also der internationale Schiedsrichter Frank Jäger der Hauptschiedsrichter, jetzt auch schon die letzten 3 Jahre. Und das ist jetzt jemand, der, also wie ich finde, ich habe eine höchste Hochachtung vor ihm, wirklich Erfahrung hat, der weiß, was er tut, der sich unglaublich gut auskennt, der sensibel auf die Interessen der Spielerinnen und Spieler eingeht. Und da muss ich fast sagen, dass ich als stellvertretender Hauptschiedsrichter gefühlt gar nicht so viel Zusätzliches zu tun hatte, weil quasi der Chef selber alles im Griff hatte, um es mal so zu formulieren. das kann man natürlich im Team auch anders aufteilen. Im Regelfall, wenn irgendwas nicht funktioniert oder in den Spielsälen erst einmal mit Schiedsrichterentscheidungen vor Ort es zu Diskussionen eventuell kommt, dann wird natürlich dann auch der Hauptschiedsrichter in einem solchen Fall eventuell mit eingezogen. Schiedsrichterentscheidungen, gegen die können ja auch vorgegangen werden, falls man da an der einen oder anderen Stelle als Spieler eventuell da nicht einverstanden ist. Und dann wird der Hauptschiedsrichter eventuell eingeschaltet. Als stellvertretender Hauptschiedsrichter muss man aber natürlich immer Gewehr bei Fuß stehen. Ne? Gerade die letzten 3 Jahre, wenn mal ja wegen jetzt Corona plötzlich der Hauptschiedsrichter ausfällt, wegen einer anderen Krankheit. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen und dann ist man als Stellvertreter natürlich dann ja ganz vorne plötzlich mit dabei eventuell und muss das dann übernehmen.
Ja. Hast du ein Lieblingsturnier, wo du sagst, da war es besonders schön als Schiedsrichter, da habe ich mich wohlgefühlt oder da wäre ich gern mal tätig?
Oh, eine höchst spannende Frage. Das ist wirklich schwierig. Ich habe jetzt schon wirklich mehrfach bei den deutschen Schachamateurmeisterschaften teilgenommen. Das war jetzt in meiner Schiedsrichter in Anführungszeichen Karriere auch eins der ersten Turniere, wo ich wirklich mal so ein professionelles Schiedsrichterteam erlebt habe, wo die Aufgaben klar verteilt waren, wo es Feedbackrunden gab, wo man miteinander gesprochen hat, was immer noch verbessert werden kann, obwohl das schon auf einem höchsten professionellen Niveau war dort an der Stelle. Und ein glaube ich, gut funktionierendes Schiedsrichterteam kann ganz viel ausmachen für ein Turnier. Und ich würde das so beantworten. Ich mag die Turniere, wo man tolle Schiedsrichterteams hat. Und ich hatte jetzt die letzten Jahre, muss ich ehrlich sagen, schon ja das Glück, das Privileg, wie man es auch immer nennen möchte, wirklich bei mehreren Turnieren dabei zu sein, wo wir ein tolles, tolles Schiedsrichterteam hatten. Also das begann mit Kränke, Hauptschiedsrichter Jens Wolter, der ein ganz toller internationaler Schiedsrichter ist mit viel Erfahrung. Dortmund war ich jetzt ja zweimal, beim 49. war ich auch schon stellvertretender Hauptschiedsrichter mit Frank Jäger. Und dort ist ein tolles Orga-Team auch dabei mit Carsten Hensel als Veranstaltungsleiter und Andreas Jagodzinski als Turnierdirektor. Und ja, wenn das hinter den Kulissen gut läuft und alles zusammengreift, dann macht das vor Ort noch mehr Spaß.
Hm. Und international hast du da auch schon geschiezt? Kann man das sagen, geschiezt?
Ich benutze das Wort auch so, ja, durchaus. Gepfiffen sagt man dann doch eher nicht, glaube ich, in der Schachwelt. Also jetzt ist die Frage, was heißt international? Du meinst jetzt außerhalb Deutschlands wahrscheinlich, ja. Denn es gibt ja auch internationale Turniere in Deutschland und da war ich ja schon bei sehr vielen dabei. Aber tatsächlich war ich jetzt noch nicht außerhalb Deutschlands unterwegs.
Okay, du dürftest es aber, weil du ja international Schiedsrichter bist, ne? Also ja, dann muss man sich dann manchmal auch nicht bewerben oder so. Also ich habe das schon manchmal gesehen, dass die FIDE gesagt hat, hier Call for Arbiters, also wenn ihr hier und dort Schiedsrichter sein wollt, dann bewerbt euch jetzt. Funktioniert das so oder wie läuft das?
Ja, genau, durchaus, so funktioniert das. Man trägt sich dann dort für gewisse Turniere ein, bei denen man dann Interesse hat. Das sind dann Weltmeisterschaften, aber ähnlich läuft es mit der ECU, also mit der Europäischen Chess Union, dass es dort also für Europameisterschaften ähnliche Calls gibt. Und da kann man sich dann immer eintragen. Jetzt muss man dazu sagen, auch auf dem Niveau Schiedsrichter ist man ehrenamtlich. Ja, das machen die Leute alle aus Spaß an der Sache. Und ich auch. Ich habe einen Fulltime-Job wie alle anderen, die in diesen Bereichen so ansonsten unterwegs sind. Naja gut, es sei denn, man ist schon Rentner oder Pensionär, dann ist das vielleicht nicht mehr so. Aber ansonsten ist das ein Ehrenamt. Und das muss man das ein oder andere Mal wohl doch nochmal deutlich formulieren. Also zum Beispiel auch bei der DSAM. Ne? Das sind die Schiedsrichter, die da tätig sind, kriegen da eine kleine Aufwandsentschädigung. Ja, aber die sind de facto dort ehrenamtlich unterwegs. Und deswegen bin ich also auch weltweit noch nicht wirklich viel unterwegs gewesen, weil ja doch der Hauptberuf einen hier immer an seiner Arbeitsstelle hier bei mir in Berlin in meinem Fall hält.
Ja, zu deinem Beruf, ich glaube, du bist ja Lehrer, ne? Da wollte ich später nochmal zu kommen.
Ja, sehr gerne, ja.
Hast du schon mal irgendwie so eine kuriose Situation erlebt, wo du sagst, also das lernst du jetzt in keiner Schiedsrichterausbildung, sowas kann sich keiner ausdenken. Gibt es da irgendwas?
Spannend. Es ist der Job der Schiedsrichterausbildung, klar zu machen, dass alles passieren kann, um es mal so zu sagen. Also natürlich gibt es und gab es schon kuriose Situationen, wo plötzlich es reinregnet in einer Halle, wo man dann da irgendwie Eimer Wasser hinstellen muss oder so. Ne? Der Job des Schiedsrichters ist es, Spielbedingungen so herzustellen, dass man spielen kann. Und das ist manchmal herausfordernd. oder wenn die Cola-Flasche über das gesamte Spielbrett und den gesamten Tisch rutscht, gut, nebensächliche Sachen, aber naja gut, oder ein Feueralarm, der angeht, wo alle Spieler hochkonzentriert sitzen bleiben und einfach weiterspielen, weil keiner das Spiel, den Spielsaal verlassen will, also auch schon alles erlebt, weil meistens, oder das können ja auch Fehlalarme sein, in dem Fall war das so. Also das ist schon, solche externen Dinge sind meistens diejenigen, die am herausforderndsten sind.
Ja, aber die Spieler, ja, die Schachspieler können ja auch schwierig sein. Manchmal akzeptieren die so Schiedsrichterentscheidungen oder gibt es da dann auch viele, die da irgendwie rummeckern oder sich beschweren oder gar ausflippen, ausfällig werden?
Naja, es gibt schon beides. Schach kann ein hochemotionales Spiel sein, das wissen wir, denke ich mal, das wissen alle Schachspieler. Das ist nicht nur reine Ratio, sondern man erlebt Up und Downs auch während einer Schachpartie. Und wenn man dann in irgendeiner Situation sich ungerechtfertigt behandelt fühlt, dann regen sich Menschen zum Teil auch auf. Natürlich, das liegt in der Psychologie des Menschen. Da kommen mehrere Dinge zusammen. Natürlich gibt es Spieler, die sich leichter aufregen als andere, und es ist dann die Kombination wahrscheinlich, ne? Wie spricht der Schiedsrichter die Spieler an in der Situation, wie geht man auf das Empfinden der Spielerinnen und Spieler ein, und ja, das kann man ein wenig sensibler und ein wenig unsensibler tun, und ja, die Empfehlung ist natürlich schon, da sensibel auch auf der Metaebene quasi als Schiedsrichter die Sichtweise der beiden unterschiedlichen Spieler zu sehen, um dann einzugreifen und die Situation klären zu können. Aber manchmal sind die FIDE-Regeln sehr eindeutig und dann muss man für die eine Seite entscheiden und gegen die andere, und da fühlt sich dann natürlich nicht jeder Spieler wohl, das ist wohl so. Aber dafür gibt es ja dann auch die Regeln, und das muss man dann nach einer Entscheidung im Zweifel auch durchsetzen, ja.
Du bist doch auch Schiedsrichter bei der Schachbundesliga, oder?
Ja, ich bin in der ersten und zweiten Bundesliga auch schon Schiedsrichter gewesen und Oberliga auch. Ne? Das sind ja die drei überregionalen Bereiche, die wir derzeit haben, genau.
Okay, ja, was sagst du denn zur neuen Bundesliga-Saison? Firnheimer haben ja Hikaru Nakamura geholt, Baden-Baden hat wieder eine Mannschaft mit Weltstars gemeldet. Also wie blickst du der Bundesliga-Saison entgegen?
Ja, das finde ich unglaublich spannend, was dort passiert, wie sich das entwickelt. Und auch die beiden von dir genannten Vereine, die wollen sicherlich da ganz oben mitspielen. Das wird sicherlich spannend. Wird Baden-Baden da wieder ganz oben es schaffen zu landen? Ja, das wird sicherlich toll, auch gerade für die deutschen Zuschauer und Schachspieler. Ja, die kann ich nur auffordern, Leute, geht da hin. Ja. Es gibt in ganz Deutschland verteilt immer wieder erste Bundesliga-Kämpfe, da sind Zuschauer erlaubt. Es ist wirklich unglaublich, was für weltweite Stars hier in Deutschland Schach spielen. Ja. Das ist die stärkste Liga der Welt. Das ist nicht nur ein Werbeslogan der ersten Schachbundesliga, das ist auch so, und das ist ganz toll, da mal zuzuschauen. Da würde ich, ja, das würde ich empfehlen. Ansonsten fragst du mich jetzt aber natürlich, wo ich jetzt gerade Berliner bin, und da habe ich auch ein weinendes Auge, weil wir kennen ja alle jetzt die Situation aus der letzten Saison zu dieser Saison, dass wir jetzt keine Berliner Mannschaft mehr in der ersten Bundesliga haben. Und ja, das finde ich natürlich auch ein wenig schade, weil das für mich persönlich, auch ganz persönlich als Schiedsrichter, bedeutet, dass ich in der nächsten Saison halt nicht in der ersten Schachbundesliga dann schießen werde, weil es dort natürlich auch darum geht, Schiedsrichterkosten für die Vereine zu minimieren. Und deswegen wird immer von der Deutschen Schiedsrichterkommission dort ein System gewählt, wie Schiedsrichter ausgesucht werden, wo auch die Anreisekosten möglichst gering sind, also wo die Fahrten nicht so weit sind.
Ah, dann bist du durch den Abstieg der Berliner quasi auch unverschuldet mit abgestiegen in die zweite Liga, oder wo bist du da tätig?
Das kann man so formulieren, also es ist ja kein Abstieg in dem Sinne, ne? Ja, ich bin in der nächsten Saison auch in der zweiten Bundesliga wieder eingesetzt, aber halt diesmal mal nicht in der ersten, ganz korrekt. Diesen Zusammenhang irgendwo gibt es wohl, aber wir haben in Berlin auch mehr und mehr tolle Top-Schiedsrichter, auch internationale Schiedsrichter, und Einsätze werden da verteilt von der Deutschen Schiedsrichterkommission. Ne? Der Vorsitzende, der Jürgen Kohlstedt, macht das in einer unglaublichen langen Art und Weise, schon mit viel Erfahrung, und dort also werden die Schiedsrichter eingesetzt, ja, wie es dann notwendig ist für die Mannschaften.
Ja, Schiedsrichter bei Turnieren und bei Bundesliga haben wir jetzt besprochen, das ist ja das eine, aber es gibt ja auch noch Online-Schachturniere. Ich weiß, dass du zum Beispiel bei der Deutschen Schach-Online-Liga auch als Schiedsrichter schon Einsätze hattest. Wie unterscheidet sich da die Arbeit? Weil sowas wie dreimalige Stellungswiederholung oder sowas, das wird ja da vom Schachprogramm erkannt. Also dafür braucht es ja keine Schiedsrichter. Was macht da die Arbeit anders oder worauf legt ihr da den Schwerpunkt dann?
Ja, ein wenig unterschiedlich. Also bleiben wir mal ganz konkret bei der Deutschen Schach-Online-Liga. Ja, die DESOL, die hat Frank Jäger jetzt 3 Jahre lang wirklich, finde ich zumindest, sehr erfolgreich als Hauptschiedsrichter organisiert und hat sich da ein Team von Leuten mit rangeholt. Ich glaube, die meisten waren froh, dass sie Schach spielen konnten irgendwie, auch zu Corona-Zeiten, und dass das deutsche Ligensystem irgendwie ersetzt hat und dass dort wirklich ein Spiel möglich war. Ich fand das ganz toll, deswegen wollte ich doch sehr gerne dann im Team mit dabei sein, das zu ermöglichen, ja, dass trotz Corona hier noch Schach gespielt werden kann auf einem vergleichenden Level, wo viele Vereine deutschlandweit gegeneinander aktiv werden konnten. Und deswegen war ich dann da an der Stelle auch mit dabei. Ja, die Arbeit ist wirklich ganz anders, weil es ja in dem Sinne ein Online-Team ist. Wir waren immer in unseren Zoom-Calls, wir waren telefonisch erreichbar. Wir haben ja das dort viele administrative Dinge mit übernommen. Ja. Wir hatten auch Chessbase-Mitarbeiter immer im Zoom-Call, dass das also von dem Programm her funktioniert hatte, was zu Beginn der ersten Saison eine wahre Herausforderung war, aber sich dann etabliert hatte und immer besser geworden ist an der Stelle. Aber ich glaube, wie uns allen im Leben jetzt hier neue Situationen mit Corona ja 2020 wirklich begegnet sind, war das natürlich auch für viele Schachspieler neu, diese Rechner-Herausforderungen an der einen oder anderen Seite zu gestalten. Und das war, glaube ich, wirklich ein Hauptaufgabengebiet des Schiedsrichterteams, dort Technical Support zu unterstützen, einzugreifen, zu helfen, den Leuten zu sagen, wann sie was machen müssen und ja, ein Schachspielen zu ermöglichen. Ne? Und das wiederum ist wie bei einem normalen Turnier. Wir wollen Schachspielen ermöglichen und alles dafür tun.
Ich hatte jetzt gedacht, dass du vielleicht auch das Thema Cheating ansprichst als Schiedsrichteraufgabe gerade online. Und gerade die DSOL wurde ja manchmal kritisiert dafür, dass angeblich besonders viel gecheatet wird. Wie kann man dem entgegnen oder wie habt ihr es versucht in der DSOL?
Ich habe es absichtlich nicht angesprochen, weil ich dachte, du sprichst es sowieso noch an, ganz genau. Nein, Tatsache ist, ich war im Schiedsrichterteam. Wir hatten dann im Zuge der verschiedenen Saisons das ein wenig getrennt. Wir hatten dann auch ein extra Anti-Cheating-Team, was sich ausschließlich mit diesen Themen beschäftigt hat, wo es statistische Auswertungen und anderes im Nachhinein gab. Und wir haben das von Jahr zu Jahr dann tatsächlich ja auch ein wenig angepasst. Wir haben dann ab gewissen K.O.-Spielen, Halbfinale zum Beispiel, ja dann auch mit Videoübertragung gespielt. Das heißt, da mussten dann die Spielerinnen und Spieler tatsächlich zusätzlich eine Kamera zu Hause dann aktivieren, sodass man quasi sehen konnte, was dort passiert. Aber ja, das Thema Cheating hat die Schachwelt, glaube ich, die letzten Jahre stark verändert. Was für uns Schiedsrichter also das Thema Anti-Cheating dann also aufs Tableau gebracht hat. Und man muss heutzutage wissen und akzeptieren, dass die Rechner mittlerweile, die Engines, die Computer besser Schach spielen können als Menschen. Und das ist die Hauptursache und führt dazu, dass wir, wenn wir weiter Schach spielen wollen, als Turnierschach, als sportlicher Wettbewerb, dass wir als Schachwelt insgesamt und konkret dann meistens die Schiedsrichter in der Umsetzung vor Ort wirklich Anti-Cheating-Maßnahmen durchführen müssen. Dass wir alles dazu tun müssen, dass nicht, ja, ich sag mal, geschummelt wird.
Und Anti-Cheating-Maßnahme bedeutet, dass man so Scanner einsetzt, um elektronische Geräte zu verhindern. Oder was gehört da noch dazu?
Ja, genau. Das ist eine der von mehreren Maßnahmen, die FIDE, die Weltschachverband dort vorsieht. Die Scanner haben wir jetzt ja schon in der ersten und zweiten Bundesliga eine ganze Weile im Einsatz, wo Exemplare Spielerinnen und Spieler dort zum Beispiel gescannt werden. Ich habe das jetzt in Düsseldorf bei der Team Championship erlebt, wo es noch viel stärker war. Da konnten Spieler überhaupt nur den Spielsaal betreten, wenn sie durch so einen Ganzkörperscanner gelaufen sind, wie man ihn von Flughäfen vielleicht kennt, wo es klare Abgrenzungen gibt, wo der Spielsaal getrennt ist von dem Zuschauerbereich, dass keinerlei Kommunikation zwischen Zuschauern und Spielern während einer Partie erfolgen kann, dass es dort getrennte Toiletten gibt für Zuschauer und Spieler, dass es die Aufgabe auch von den Schiedsrichtern ist, die Toiletten ständig zu kontrollieren, na, also bei Langturnierpartien mindestens einmal die Stunde. Gut, Düsseldorf war jetzt ein Schnellschachturnier, da war das ein wenig anders noch. Das kommt dann immer auf die Bedenkzeit drauf an, dann sind die Maßnahmen ein wenig angepasst.
Es gibt jetzt ganz aktuell einen Vorfall beim Masters in Katar mit Magnus Carlsen. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen?
Oh, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade keine Kenntnis von.
Okay, macht nichts.
Ich hatte eine harte Woche auf Arbeit, viel zu tun.
Okay, nee, macht nichts. Ich würde es den Hörern, hätte ich sowieso noch mal kurz ausgeführt. Also Magnus Carlsen hat überraschend verloren gegen den Großmeister aus Kasachstan, der nur knapp über 2500 Elo hat. Und hinterher hat er sich beschwert. Er hat zwar nicht gesagt, dass dieser Suleymenov heißt der, dass der gecheatet hätte, aber der hat wohl eine Armbanduhr getragen und Carlsen war der Meinung, dass die Schiedsrichter das hätten unterbinden sollen und dass er sich halt nicht aufs Spiel konzentrieren konnte deswegen und hat sich beschwert, dass die Organisatoren quasi keine Anti-Cheating-Maßnahmen umgesetzt hätten, auch zum Beispiel keine zeitversetzte Übertragung ins Internet und Zuschauer waren erlaubt und so weiter. Ja, und jetzt gibt's welche, die sagen, ja, das ist eine faule Ausrede von einem schlechten Verlierer. Und es gibt aber andere, die sagen, ja, stimmt, der spricht da einen wunden Punkt an. Es muss endlich mehr gemacht werden gegen Cheating. Wie hältst du es in der Angelegenheit?
Ja, ich kann allgemein antworten, wirklich nicht zu dem konkreten Fall, weil ich den jetzt nicht kenne an der Stelle. Anti-Cheating-Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Handys, was viele noch immer ein wenig denken. Es geht um Technical Devices, wie es auf Englisch in den Vorgaben ja heißt. Also das sind technische Geräte, die in irgendeiner Art und Weise senden und empfangen können. Und das sind also auch Fitness-Tracker, das sind Smartwatches. Die können alle Informationen erhalten und mit denen kann man sie senden. Und deswegen sind diese tatsächlich auch bei Turnieren unterbunden. Jetzt zumindest bei Turnieren der FIDE, des Weltschachverbandes, das heißt bei ELO-gewerteten Turnieren.
Aber so eine normale Armbanduhr, also der hatte so eine analoge Armbanduhr, die ist doch erlaubt, oder?
Also eine analoge Armbanduhr sollte erlaubt sein, aber das kann durchaus auch verboten werden. Also das kommt auf die Turnierordnung des Turniers drauf an. Das heißt, jedes Turnier hat ja ein Turnierreglement. Das sind immer drei Dinge. Das sind die FIDE-Regeln, das ist die Ausschreibung und das ist die Turnierordnung. Und was diese drei Dinge in der Summe ergeben, das gilt für ein Turnier. Also die FIDE-Regeln alleine würden eine analoge Uhr erlauben. Aber wenn man das dennoch nicht möchte, könnte man das natürlich spezifizieren in der Ausschreibung oder in der Turnierordnung, dass man das nicht möchte.
Das ist auch schwierig, wo sind die Grenzen, ne? Wenn jetzt jemand, also es war in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe, hat einer zum Beispiel geschrieben, was ist denn, wenn einer ein Hörgerät braucht, um aus medizinischen Gründen, um zu hören? Muss man ihm das jetzt verbieten, weil er damit cheaten könnte? Wie würdest du damit umgehen als Schiedsrichter?
Ja, also das Thema ist ernster, als man das denkt im ersten Schritt. Das kommt drauf an, wäre wieder mal die Antwort. Also es kommt ein wenig drauf an, von welcher Art von Turnier sprechen wir, auf welchem Level leben wir. Reden wir von Profis? Reden wir von Großmeistern, die damit ihr Geld verdienen, wo die FIDE ganz vorne aufpassen muss, dass im Schach alles richtig läuft? Es gibt mittlerweile Hörgeräte, das ist fast schon Standard aktuell, die werden mit einer App bedient, die sind mit einem Handy gekoppelt. Da werden Geräusche raufgespielt, zum Beispiel, damit ein Tinnitus unterdrückt wird oder ähnliches. Also generell, wie immer gilt, wir wollen Schachspielen möglich machen und aus medizinischen Gründen kann man das eine oder andere technische Gerät an sich haben. Es gibt auch andere Geräte, die halbstündlich irgendwelche Werte messen, zum Beispiel am Körper. Dafür gilt wie immer, dass man das im Vorfeld dem Schiedsrichter oder im Schiedsrichterteam bekannt geben muss. Dann wird sich das angeschaut und dann wird geguckt, was man daraus macht. Das Thema Hörgeräte, glaube ich, ist für die Zukunft ein ernstes Thema. Wir sind in der ersten und zweiten Schachbundesliga vom Anti-Cheating-Beauftragten Klaus Diventa explizit darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir gerade auch im Ohrbereich scannen sollen. Wo, wenn nicht im Ohr, kann man sich, ne, einen kleinen Frosch reinsetzen, der einem etwas sagt. Technisch ist unglaublich viel heute möglich. Und wenn wir jetzt von Profischach sprechen, wo es um viel Geld geht, wo es um Prestige geht und so weiter, muss man da auch sehr genau hinschauen. Ja, das ist so.
Ja, also hoffentlich gibt es keine schwerhörigen Großmeister, weil die haben dann ein Problem. Oder Bundesligaspieler.
Naja, ich weiß nicht. Ich habe beim letzten Schiedsrichterlehrgang zum Spaß gesagt, wisst ihr, ich kenne so viele Spieler, Schachspieler, die können hören, ganz gut. Und die stört es, dass sie hören können. Die drücken immer ihre Ohren zu bei großen Turniersälen, weil das manchmal eine Lautstärke ist, die sie stört. Und da ist ja eventuell das Gegenteil, also nichts hören zu können, genau das, was man braucht während einer langen Turnierpartie.
Ja, das stimmt, ja. Hast du schon mal Schachspieler mit Oropax gesehen beim Spielen oder wie machen die?
Ja, habe ich schon gesehen. Hatten wir auch in Dortmund zum Beispiel, ja, da hat sich jemand, jetzt nicht Oropax, aber zumindest so Öhrstöpsel reingesteckt, damit er nicht von Fremdgeräuschen gestört werden konnte und
haben
wir uns kurz zeigen lassen. Ne? Das muss man sich zeigen lassen, dass das wirklich ausschließlich dann an der Stelle, ich glaube, das war Plastik oder ähnliches, wo aber sichergestellt war, dass da nichts senden oder empfangen kann. Ne? Dass es eben kein kleiner Bug ist oder ähnliches.
Unglaublich. Ja, also Schiedsrichter-Dasein haben wir jetzt auch behandelt. Ich wollte noch einen Punkt ansprechen. Du hast auch vorher darauf hingewiesen, zu Recht, dass du ja aus Berlin kommst. Und ihr habt ja echt ein paar coole Schachlocations da. Also ich muss es mal kurz aufführen. Dieser World Chess Club, der ist neu. So eine Art Café und Bar und Veranstaltungslocation. Dann Chess and Jazz. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so wo man so bei Jazzmusik Schach spielen kann und dann gibt es das Schachcafé en passant und dann gibt es den abendlichen Treff Stranger Chess und zu guter Letzt jetzt auch noch der Schachladen von dem Arno Nickel wurde renoviert als Chess Tiger Store. Ja, wo warst du denn schon mal bei diesen Locations? Hast du da schon mal mit einer von den Erfahrungen gemacht?
Du hast 5 genannt, bei 3 war ich, wenn das ganz genau ist.
Ich würde auch echt gerne mal hin, aber irgendwie hat sich noch nicht die Gelegenheit ergeben nach Berlin so richtig.
Ja, also das En Passant ist ein sehr, sehr etablierter Laden, ein sehr etabliertes Café bei uns in Berlin, was es schon wirklich sehr, sehr lange gibt, wo teilweise sogar Schachvereine das als ihre Heimspielstätte in Berlin nutzen, bei der BMM, bei der Berliner Mannschaftsmeisterschaft. Das wäre so das Erste an der Stelle. Du hast den World Chess Club Berlin genannt, der jetzt im Gegensatz dazu sehr, sehr neu ist. Tatsächlich war ich da letztens, wir hatten die Berliner Landesliga, also die höchste Spielklasse Berlins dort, als sogenannte zentrale Runde durchgeführt. Also die gesamte Landesliga Berlins war dort vor Ort, alle 10 Mannschaften und wir haben dort im World Chess Club mit 2 Schiedsrichtern also dort diese Veranstaltung durchgeführt, sodass da also jetzt auch schon Kontakte da sind.
Das heißt, der Berliner Schachverband kooperiert offiziell mit denen?
Ja, das ist wohl aktuell so. Das ist ganz, ganz neu. Das ist korrekt, dass dort so eine Kooperation stattfindet als zentraler Spielort aktuell zum Beispiel von der Landesliga ganz genau. Ja. Und ja, da waren also jetzt erste Kontakte aufgebaut und das habe ich gleich genutzt und habe das auch dem Team von U25 Berlin weitergegeben. Ich darf das hier sagen, ist noch gar nicht bekannt oder veröffentlicht an der Stelle, haben es also geschafft, auch im World Chess Club Berlin dann zu sein. Wir werden also nach der Siegerehrung des U25 Opens eine Abschlussveranstaltung in Berlin Mitte haben in dem World Chess Club. Ja, das ist ja gleich quasi um die Ecke Brandenburger Tor und dann Linden. Das ist eine Top-Location Berlins und werden dort also mit einer schönen Party dann unser Turnier auch abschließen können.
Ja, das hört sich doch gut an. Du hattest noch eine dritte Location genannt, die du besucht hast. Welche war das?
Na, das Chess and Jazz, ist bereits seit wirklich längerem auch auf unserer Homepage des Berliner Schachverbandes. Wir haben dort immer auf unserer Homepage die Möglichkeit für Vereine, die in Berlin tätig sind oder andere Aktivitäten, dort ein wenig Werbung tatsächlich zu schalten für die Berliner Schach-Community und da ist Chess & Jazz ja schon lange mit veröffentlicht, immer wieder. Das scrollt da so durch quasi mit anderen Angeboten und da ist, bin ich zumindest darauf aufmerksam geworden und ja, ist eine ganz tolle Sache. Ich glaube, das ist generell so, dass also Schach neben unserem etablierten, bekannten sportlichen Wettbewerb mehr und mehr irgendwie auch in diese Kulturszene reingreift. Ja, also es ist unglaublich, wenn man sich anschaut, wie viel Kinder und Jugendliche auf den Schulhöfen Deutschlands, ja weltweit aktuell sogar zurzeit, mit Schach unterwegs sind. Ich habe einige Kollegen, die haben mir gerade durch eine Frankreich-Fahrt gepostet, wie da ihre Schülerinnen, während sie da an der Champs-Élysées langlaufen, da ihre Schach-App offen haben und da Schach spielen. Also das ist spannend, das ist immer spannender. Und das sind natürlich ganz andere Schachspieler. Und auch die dort bei Chess & Jazz dabei sind, die bei World Chess Club dabei sind, sind auch natürlich Vereinsspieler, die dort auch aufschlagen und sich das anschauen. Aber das ist eine ganz offene, zumindest hier in Berlin, auch internationale Community, die Spaß an der Sache haben, die das als Fun-Aktion sehen, die häufig auch nicht sich 5 Stunden bei einem OTB-Turnier auf ein Brett konzentrieren würden, aber die eben Schnellschach und Blitzschach mehr und mehr, glaube ich, in den Mittelpunkt stellen, wo wir als Schach-Community insgesamt auch diese Entwicklung sehen müssen und davon profitieren können, glaube ich.
Ja, Schach im Wandel der Zeit, ja. Jetzt bist du ja als Berliner Schachfunktionär auch Vertreter des Berliner Schachverbandes beim Deutschen Schachbund und bist da, glaube ich, auch beim Schachkongress immer mit abstimmungsberechtigt. Auf welchem Weg siehst du denn den Schachbund so in den letzten Jahren? Wir haben ja 4 neue Präsidiumsmitglieder, also ein völlig neues Präsidium. Man hat den Eindruck, die Finanzkrise wird immer größer, aber umgekehrt gibt es eine positive Nachricht von den Mitgliedern, also die Schachvereine haben offenbar 5.000 neue Mitglieder gewonnen. Ja, welche Zwischenbilanz ziehst du denn unter dem neuen Präsidium jetzt so aus Landesverbandssicht?
Ja, ich muss nur kurz erst eine Sache korrigieren. Also ich bin da nicht immer dabei und immer abstiegsberechtigt. Der Kongress war dieses Jahr in Berlin. Und das haben wir Berliner genutzt, dass wir unsere 6 Stimmen dann auch mit 6 Personen vor Ort vertreten haben, weil es halt für uns mit 0 Kosten verbunden war. Wir hatten natürlich unsere Übernachtung bei uns zu Hause vor Ort und daher war das möglich. Wir werden sicherlich nicht zu 6 irgendwo anreisen und damit irgendwelchen Schachspielern da irgendwelche Kosten da fabrizieren. Da werden wir dann wieder wahrscheinlich auf 2 oder so reduzieren. Das ist Sache von Paul Meyer-Dunker, der ja der Präsident des Berliner Schachverbandes ist, das dann dort zu koordinieren. Ja, aber gerne auch inhaltlich auf die aktuelle Situation eingehen. Ich glaube, da hat sich viel getan und da tut sich noch immer sehr, sehr viel. Alleine zum Beispiel, wie wir es aktuell sehen, dass am nächsten Freitag die Präsidentin des Deutschen Schachbundes eine offene Fragestunde möglich macht. Eine ganz neue Art, finde ich, der Transparenz, die dort Einzug hält, wo, glaube ich, ernsthaft und wirklich versucht wird, aus den Vergangenheiten die richtigen Schlüsse und Lehren zu ziehen und auf neue feste Füße das Ganze zu stellen, sodass das funktioniert.
Ja, also wer das noch vor dem 20.10. hört, da findet nämlich die Fragestunde statt, 19 Uhr. Den Teilnahmelink gibt es auf schachbund.de, also da kann man tatsächlich Fragen stellen. Was würdest du sie fragen?
Oh, in der Runde dort wahrscheinlich gar nichts, weil das, glaube ich, auch eher für andere ist. Also ich habe Ingrid Lauterbach kennengelernt, auch als Schiedsrichterin. Wir waren bei der Deutschen Schachamateurmeisterschaft zusammen, wir waren in Düsseldorf bei der Weltmeisterschaft und woanders. Also was ich Ingrid fragen werde oder würde, das frage ich sie unter 4 Augen und das ist, glaube ich, für mich der bessere Weg an der Stelle. Ja, aber ansonsten finde ich das zumindest ganz toll, dass diese Transparenz dort Einzug hält und dass dort eben auch die Möglichkeit für alle vorhanden ist, da Kontakt zu bekommen, aufzubauen oder auch wirklich Fragen zu stellen, die einem eventuell auf den Nägeln brennen.
Ja, absolut. Ja, dann hatte ich dich vorher bei dem Thema Schule und Lehrer so ein bisschen abgewürgt und auch später verdröstet und das wollte ich gern nochmal aufnehmen. Beethoven-Gymnasium ist der Austragungsort von eurem U25-Turnier. Bist du da nicht auch Lehrer oder habe ich das falsch verdrahtet jetzt?
Das ist richtig verdrahtet, um es so zu formulieren. Ich bin dort Lehrer und ja, das ist wahrscheinlich ja auch der Grund, warum wir es dort vor Ort ausgerechnet halt möglich machen konnten, dieses Turnier dort durchzuführen.
Und ich hab einen anderen Berliner Lehrer auch schon mal hier als Gast gehabt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der Michael Beuster von der Schacharena. Der ist am Bülow-Gymnasium in Berlin und der gibt da Schachunterricht auch. Wie ist es bei dir? Also Schach als AG ganz normal oder wie funktioniert dein Schachunterricht?
Jein, anfangs war das eine normale Schach-AG. Ich hatte es kurz ja schon angedeutet. Das ging bei mir los, ich glaube 2005 war das in Neukölln am Leonardo da Vinci Gymnasium. Aber dann auch 2007 halt, wo ich ans Beethoven-Gymnasium gekommen bin. Seitdem wirklich kontinuierlich gibt es bei uns das als Schach-AG. Und dann gibt es so eine ganz besondere Berliner Situation. Das war im Jahre 2009. Da wurde in Berlin auf G8 umgestellt, wie es deutschlandweit zumindest heißt. Also da wurde der 13. Jahrgang in den Gymnasien abgeschafft. Und die KMK, die Kultusministerkonferenz, Beschlüsse galten natürlich dennoch für Berlin. Und da wurde in Berlin plötzlich festgestellt, ups, jetzt haben wir hier ein Problem mit unseren Schülerinnen und Schülern. Die kriegen nicht mehr gewisse Mindeststunden zusammen, dass das Berliner Abitur bundesweit noch anerkannt wird. Und dort wurden dann Zusatzkurse ins Leben gerufen und eben relativ viele. Damals im Jahr 2009, da wurde vieles möglich gemacht. Und da habe ich, ja, wie man sagt, so meinen Fuß in die Tür gestellt. Und eben etwas zusätzliches Angebot. Und seit 2009 bis heute gibt es also bei mir in der Schule Schach als Fach in dem Sinne, aber eben nicht, wie die meisten anderen das haben, vielleicht auf Einstiegsniveau in der Grundschule oder Ähnliches, sondern wirklich als Grundkurs in der gymnasialen Oberstufe. Das Ganze nennt sich dann Mathematik-Zusatzgrundkurs Schach, wo also tatsächlich die Schülerinnen ja, des 11. Jahrgangs diesen Grundkurs bei mir belegen können. Also richtig offiziell mit gewissen Formalien, 2/3 allgemeiner Teil, 1/3 Klausur bzw. Klausursatzleistung bei dem Zusatzkurs und so weiter. Ja, und tatsächlich Schach ins Abitur einbringen können und als eine von vielen, vielen Noten das dann ja, für ihr Abitur bekommen.
Und 2000 Elo gibt dann 15 Punkte oder wie bewertest du da Leistungen?
Nein, also so, also oder anders formuliert, wer eine Elo von 2000 hat, kriegt da sicherlich die 15 Punkte hin, wenn er das dann möchte und das entsprechend ernst nimmt. Aber naja, also grundsätzlich ist die Qualifikation und das Schachverständnis im Schulbereich nicht ganz so hoch wie in Vereinen. Und es ist so, dass also deutlich, deutlich weniger Elo-Punkte auch reichen würden, um zum Beispiel auf diese 15 Punkte zu kommen, die du da genannt hast.
Ja, aber finde ich trotzdem faszinierend, dass man wirklich also mit Schach wirklich eine ja sein Abitur dann quasi aufpeppen oder auf, also dass man Schach als Note ins Abitur einbringen kann. Also das hätte ich auch gerne gemacht früher, gab es bei mir die Möglichkeit nicht. Ist aber wahrscheinlich, wie du gesagt hast, in Berlin einzigartig, oder? Und ich glaube, im Schachdorf Ströbeck gibt es noch irgendwie sowas, ne, aus historischen Gründen.
Ja, tatsächlich war ich mal beim Deutschen Schulschachkongress, ich glaube, das war in Halberstadt damals, da habe ich das aus Hamburg kennengelernt. Also das ist nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe, hier bitte nicht mit fremden Federn schmücken oder so, ne? Ich habe das also dort ursprünglich einmal aus dem Gymnasium aus Hamburg kennengelernt und hatte dort dann mir gedacht, naja, das muss doch irgendwie möglich sein und habe das dann auch gemacht an der Stelle.
Das Problem mit so Schulschach-AGs ist, oder ja, ich sage jetzt AG, ist immer, wenn die Kinder in der Schule Schach spielen, dann gibt es ja keinen Grund für sie in den Verein einzutreten nochmal, weil dann haben sie ja ihr Schach vor Ort. Und wir haben uns im Verein deshalb bewusst auch gegen eine Schulschach-AG entschieden und versuchen stattdessen an den Schulen so ja über Plakate und Mund-zu-Mund-Propaganda Werbung für unser Vereinsjugendtraining zu machen. Hast du jetzt als Vereinssicht, also kriegst du über die Schulschach-AG Nachwuchs für den Verein, kriegt ihr das hin oder siehst du auch das Problem, dass die dann gar nicht in den Verein kommen?
Nein, also wir kriegen das hin. Das Problem sehe ich nicht. Ähnlich wie ich als Schiedsrichter die Aufgabe sehe, Schach möglich zu machen, sehe ich das als Lehrer und als ja, Mensch in dieser Gesellschaft. Wir wollen doch unser Schachspiel verbreiten. Wir wollen doch, dass das in die Masse geht und dass das ein Hobby für jeder Mann und jeder Frau ist. Also, da gibt es Tricks, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Entwicklungen. Ich habe zum Beispiel jetzt schon mehrmals eine komplette Mannschaft von meiner Schule aus quasi über den Verein dann gestellt und wir haben alle in den Verein bekommen, weil wir dann als Beethoven-Gymnasium, aber das war halt nicht nach außen irgendwie, dann stand da so nicht überall drauf, eine Mannschaft in den Berliner Mannschaftsmeisterschaften gestellt haben. Ja, dann waren wir die, ich glaube damals war es die 6. Mannschaft des Vereins, Königsjäger Südwest, und das war eine komplette Beethoven-Gymnasium-Mannschaft. Da bin ich mit meinen Schülerinnen und Schülern dann sonntags losgefahren und wir haben gegen andere Vereine gespielt. Und ganz im Gegenteil, wenn man sich das jetzt über die vielen Jahre mal so anschaut, ich will keine Zahlen nennen, weil ich es wirklich nicht genau weiß, habe ich nicht vorbereitet oder mal rausgesucht, wirklich aber schon viele über die Schulschach AG in den Verein gekommen.
Okay, interessant. Ja, das muss ich mal, dann müssen wir das vielleicht nochmal überdenken. Ich dachte, das sei vielleicht so ein Entweder-Oder. Ja.
Nein, das glaube ich wirklich nicht, weil in Schulen die Art Schach zu spielen auch eine ganz andere noch ist, viel niedrigschwelliger. Schülerinnen und Schüler brauchen ein niedrigschwelliges Angebot ohne lange Wege und zumindest hier in Berlin ist das so, es gibt deutlich mehr Schulen als Schachvereine und der Weg zur Schule ist meist kürzer als der zum Schachverein und wenn man dort im Alltag integrierend für Schülerinnen und Schüler was möglich machen kann, glaube ich, ist das der richtige Weg, ja, den Schachsport so ins Herz eines Menschen zu pflanzen. Und wenn die Pflanze denn gedeiht, dann kommen die Leute früher oder später ohnehin dann in die Vereine.
Ja, das ist eigentlich auch ein schönes Bild, ja. Du hast gesagt, mehr Schulen als Schachvereine, aber Schachvereine habt ihr auch schon auch viele, ne? Und auch historische. Also das gibt ja, der Hajo Hecht war hier mal zum Interview und der hat auch so ein Buch geschrieben, Schacherinnerungen oder so heißt es. Und da hat er auch so die Geschichte der Berliner Schachvereine beschrieben. Sehr unheimlich interessant, was da alles für, ja, Schach, Berlin war ja wirklich die Schachhochburg Deutschlands und so wurde er auch in den Vereinen gelebt. Hast du da auch so einen Bezug zu dieser Schachgeschichte Berlins so ein bisschen?
Da muss ich ehrlich mit Nein antworten. Also ich habe ja angedeutet, dass ich als Lehrer dazu gekommen bin. Ich glaube, ich war 29 oder 30 Jahre alt und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich da nicht so auskenne.
Okay, ja macht nichts. Man kann nicht. Du hast genug Interessen beim Schach. Da brauchst du nicht auch noch Schachgeschichte abdecken. Aber jetzt haben wir noch gar nicht über dich als Schachspieler gesprochen. Bleibt denn da bei deinen ganzen Aktivitäten noch Zeit zum selber spielen?
Ja, gute Frage. Also tatsächlich sitze ich jede Woche am Brett, nämlich immer in der Schule mit meinen Schülerinnen und Schülern. Dort haben wir relativ häufig auch Blitz- und Schnellschachpartien und da bin ich immer noch voll dabei. Ja, aber wenn man sich mal so die Unterlagen anschaut, Turnierpartien und so weiter, muss ich gestehen, dass ich jetzt die letzten Jahre zumindest eigentlich voll auf diese Schiedsrichterschiene gegangen bin und meine letzte Turnierpartie, ich glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, müsste 2 Jahre her sein. Ich glaube, ich habe da einmal dann irgendwo in der BMM mal dort auch in einer Mannschaft ausgeholfen. Aber Turnierpartien aktuell tatsächlich sind jetzt als Spieler gerade nicht so meins, aber es gibt ja nicht nur Turniere, sondern wie gesagt, das ist ein niedrigschwelliges Angebot und ja, de facto sitze ich jede Woche am Brett.
Ja, also es gibt so viele Aspekte des Schachspiels auch außerhalb vom selber Spielen. Geht mir auch so. Ich beschäftige mich eigentlich lieber rund ums Schach, ohne selber zu spielen. Von daher, ja, kein Problem, wenn du da nicht die ganze Zeit spielst. Aber die Hörer, sie sind ja auch immer ganz heiß auf Verbesserungstipps und du hast ja auch viel Kontakt zu Großmeistern und erklärst ja auch Kindern, wie man sich verbessert. Hast du da an der Stelle noch irgendwie einen heißen Tipp?
Oh, der heiße Tipp, den immer alle haben wollen. Und was muss ich tun, damit ich besser werde? Naja, ich glaube nicht, dass ich wirklich einen heißen Tipp habe. Es ist viel üben, üben, üben. Es ist viel trainieren, trainieren, trainieren. Es ist, ich glaube, die technischen Möglichkeiten heutzutage sind natürlich sehr viel angenehmer gewisse Puzzle-Streaks oder ähnliches bieten verschiedene Plattformen an. Also Taktik kann man heutzutage, glaube ich, sehr viel besser und einfacher trainieren als noch vor 20 Jahren oder ähnliches. Aber ich denke nicht, dass ich hier jetzt das Geheimnisumwobene des Schachspiels so plötzlich mal hier auflösen kann.
Ja, das wäre auch ein Wunder, wenn du das jetzt plötzlich hier rauszaubern würdest. Na, bei so Taktikrätseln, da finde ich immer, ich nenne es immer intelligentes Taktiktraining, also dass man zum Beispiel sich bei Lead Chess kann man sich zum Beispiel Taktiken nach Eröffnung selektieren. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Karo-Kann-Spieler bin, dann schaue ich mir halt nicht die Taktiken an, die aus Sizilianisch hervorgehen, sondern die Taktiken, die aus Karo-Kann hervorgehen. Und so habe ich schon realistischere Taktiken zum Beispiel oder Taktiken aus meinen eigenen Partien, die ich nicht gefunden habe. Das kann man auch bei Lead Chess machen. Mhm. Das sind so Sachen, die ich ganz gut finde. Aber du, das machst du wahrscheinlich auch nicht selber, ne? So Taktiktraining.
Na, ich mache das für mich zum Spaß. Zu Hause am Rechner natürlich schon manchmal, aber jetzt halt nicht mehr auf Wettbewerbsniveau, wie gesagt, ne? Weil ich jetzt nicht wirklich bei OTB-Turnieren wirklich jetzt noch am Brett sitze, aber ich bin ja trotzdem Schachspieler, das macht Spaß, ich sitze jede Woche, wie gesagt, an dem Brett, ne? Und das ist ja irgendwie, finde ich, auch das unglaublich Tolle an unserem Schachsport, dass es ja wirklich für alle Menschen ist, also das haben wir in sonst ja keiner Sportart und da können wir echt Werbung machen in der Welt des Schachs, ne? Bei uns sitzen Menschen von 6 bis 99 am Brett, zum Teil auch exakt genau diese Kombination gegeneinander und auf jedem Niveau. Und jeder Mensch kann auf seinem Niveau, glaube ich, tatsächlich wirklich Spaß haben, Aha-Momente erleben und besser werden im Schach. Und das ist ein begeisternder Sport, finde ich, den wir hier haben in der Welt des Schachs, wo jeder seinen Weg findet, wo sich jeder einordnen kann. Und das, finde ich, ist ganz toll.
Ja, jetzt hast du auch schon quasi das Intro gesprochen, was ich dann vor der Einleitung des Podcasts ganz an den Anfang stelle. Schöne Worte.
Oh, aha.
Ja. Ja, Carsten, ich denke, das war eine schöne, Rundum-Betrachtung über alle möglichen Aspekte des Schachs hinweg und auch verschiedene Rollen, die man im Schach wahrnehmen kann oder die du wahrnimmst. Haben wir noch was Wichtiges vergessen oder willst du noch eine wichtige Botschaft loswerden? Meine traditionelle Schlussfrage.
Leute, spielt Schach! Das ist die Botschaft. Nein, ansonsten alles gut. Nein, ich denke, wir haben das so besprochen, ja.
Ja, wunderbar. Dann mach's gut. Ich danke dir sehr herzlich. Viel Erfolg, insbesondere bei eurem Turnier natürlich und auch sonst bei deinen Aktivitäten, gerade als Schiedsrichter. Und ja, ich denke, wir sehen uns nächstes Jahr in Dortmund und da werde ich dich dann auch ansprechen und nicht einfach nur so vorbeiziehen lassen. Und schönen Abend und mach's gut.
Ja, sehr gerne. Danke für das Interview. Hat mir Spaß gemacht und alles Gute dir und deinem Podcast auch in der Zukunft.
Danke sehr. Ciao.
Tschüss.
Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert, und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind, oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.